Nachfolge hat ihren Preis, ist das Thema von heute. Und ich möchte nochmal anknüpfen an dem Zitat von Ignatius: Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Was hält uns zurück, uns ihm ganz zu überlassen? Ich lese einen Textabschnitt aus Lukas 9, der uns herausfordern wird. Es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wies sie zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Fällt mir gerade so auf, also Jesus muss die Jünger schon oft zurechtweisen. Wohin die, als sie die Kinder nicht rangelassen haben, ne, als sie gesagt haben, nee, wollen wir nicht, hat er sie zurechtgewiesen, jetzt wollen sie Feuer vom Himmel fallen lassen, um die zu verbrennen, die ihnen da kein Quartier geben. Und Jesus muss sie nochmal zurechtweisen und sagen, nee, das ist nicht in meinem Sinne. So funktioniert das Reich Gottes nicht. Das ist nicht die Kultur, die ich leben möchte mit euch, und die Kultur des Himmels ist das nicht, Feuer vom Himmel. So, wenn wir denken, da ist ein Feind. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte: Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug legt und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Ich finde das ziemlich herausfordernd und ziemlich unmöglich, diesen Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Widerspricht das nicht sogar den 10 Geboten? Man soll doch Vater und Mutter ehren, damit es uns lange gut geht auf Erden und wir lange leben. Das haben wir doch alle gelernt, hoffentlich. Und jetzt darf er noch nicht mal seinen Vater begraben. Das wäre doch der letzte Liebesdienst gewesen, ihm Ehre zu erweisen. Und der andere will doch nur noch Abschied nehmen von seiner Familie. Und auch das wird ihm verwehrt. Es ist doch unmenschlich, taktlos. Das geht doch eigentlich gar nicht. Was fangen wir mit so einem Text an? Man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, ach ja, dieser Text ist da irgendwie reingerutscht in die Bibel, keine Ahnung, wie der hineinkam, der ist doch viel zu brutal, der stimmt doch überhaupt nicht überein mit dem Liebesgebot und mit der Liebe, die doch von Gott kommt, und Gott ist doch Liebe und Jesus ist Liebe und es geht doch nur um Liebe. Oder ja, vielleicht geht es ja nur um die 12 und so, ja, nur um die damals, aber ich glaube, da machen wir uns das zu einfach. Denn zum einen ist der Ausdruck Jünger tatsächlich nicht nur für die 12 vorbehalten, sondern die ersten Christen hießen generell Jünger. Die hießen noch gar nicht Christen. Die hießen erst ab Apostelgeschichte 11 in Antiochia Christen. Da wurden die Jünger Christen genannt. So lesen wir da. Also Und dann sagt ja Jesus, wir sollen Jünger machen auf der ganzen Welt. Nicht nur Christen machen sozusagen, sondern Jünger. Es ist der normale Ausdruck für Christen. Und zum anderen ist der Text wahrscheinlich nicht einfach so in der Bibel angekommen, weil er nichts mit uns zu tun hätte. Das muss ja einen Grund haben, warum er drin geblieben ist. Bei den vielen Überlegungen und Gebeten, die die frühen Christen hatten, um den Kanon der Bibel zusammenzustellen. Es gab ja noch viele Schriften, die dann auch nicht reinkamen, sondern sie haben dann diese Schriften, die wir haben, nach bestimmten Kriterien zusammengestellt. Also, es ist ein Text auch für uns. Dann lasst uns mal näher hinschauen, um näher zu kommen, dem zu kommen, was hier gemeint sein könnte. Es werden uns drei unterschiedliche Fälle vor Augen geführt. Der erste kommt von selbst und sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Er ist nicht gerufen von Jesus, sondern er kommt von selbst. Er ist total begeistert. Und sicherlich hat er eine Heilung erlebt oder mehrere. Sicher hat er Jesus predigen gehört. Vielleicht hat er ja Brot, beim Brotwunder war er ja vielleicht dabei. Es kann ja sein, er war bei irgendwelchen tollen Sachen dabei und sagt, Jesus, ich möchte dir folgen, wohin du auch gehst. Ist total begeistert. Es erinnert mich so ein bisschen an Worte, die frisch Verliebte einander geben. Wo du auch hingehst, ich werde dir folgen. Egal was kommt, ich bin an deiner Seite. Alles noch rosarot. Und irgendwann wird es doch sehr herausfordernd und schwierig. Und jeder muss sich verändern, jeder muss an sich arbeiten. Und es ist doch dann nicht mehr rosarot. Und offensichtlich weiß er nicht, was er damit sagt. Und denn so antwortet Jesus. Jesus könnte sich doch eigentlich freuen und sagen, wow, super, klasse, komm, auf dich habe ich gewartet. Super, dass du kommst. Ja, natürlich, ich habe natürlich einen Platz für dich. Komm, folg mir nach. Und es gibt auch viel zu tun. Sei Menschenfischer, super, dass du kommst. Aber er antwortet ziemlich schroff und sagt, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel haben ihre Nester. Der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Freund, überleg dir das nochmal. Freund, sei nüchtern. Willst du das? Es gibt keinen Platz für mich auf dieser Welt. Gerade vorher wird geschildert, dass sie eine Unterkunft suchen in Samaria. Und die Leute weisen sie ab, weil sie nach Jerusalem gehen wollen und weil sie Juden sind. Sie haben keinen Platz in Samaria. Schon ganz am Anfang hatte Jesus keinen Platz. Maria hochschwanger, kurz vor der Geburt. Und sie konnten keine Herberge finden. Lesen wir Weihnachten immer wieder. Es war kein Platz für sie da. Und übertragen, es gibt in dieser Welt eigentlich eben auch keinen Platz für einen gekreuzigten Retter. Eigentlich haben wir keinen Platz für einen, der ständig so aus dem Rahmen fällt, der sich nicht an das Übliche hält. Und Jesus sagt ihm, Freund, das musst du wissen, was auf dich wartet, wenn du mir nachfolgst. Du wirst in einer bestimmten Hinsicht immer ein Fremder sein, nicht hineinpassen. Willst du das? Überleg dir das. Wir werden wieder daran erinnert, durch den Tag der verfolgten Christen, den wir nächsten Sonntag begehen werden. Wir haben es ja gut, wir können uns versammeln. Wir kriegen sogar noch von unseren Spenden eine Steuerrückzahlung. Wir ernten höchstens mal ein Lächeln, wenn wir uns zu Jesus bekennen in unserem Alltag. Wir haben alle einen Ort, wo wir unser Haupt hinlegen können. Aber vor 80 Jahren war es noch ganz anders. Vor 80 Jahren sind Christen ins Gefängnis gekommen. Bonhoeffer ist hingerichtet worden und viele andere Christen auch. Warum? Weil sie eben Jünger Jesu waren und diese Jüngerschaft gelebt haben in ihrem Alltag. Und diese Jüngerschaft hat bedeutet, Juden zu verstecken und die Augen aufzumachen und wahrzunehmen, was da geschieht, was an Unrecht da geschieht. Und sich nicht anzupassen wie die sogenannten deutschen Christen, die Jesus arisiert haben. Jünger Jesu wissen, dass Jesus ein Jude war, dass das Alte Testament genauso dazu gehört und dass es Unrecht ist, Menschen auszugrenzen und nicht als vollwertige Menschen zu sehen. Und so haben sie sich exponiert und mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen. Ich glaube, dass man den Glauben privat, so ganz für sich, privat in seinem Herzen, wahrscheinlich überall leben kann. Auch in Ländern wie Nordkorea oder sonst wo. Aber sobald man sich dazu bekennt und sobald man als Jünger Jesu lebt, wird es gefährlich. Und dort ja schon, wenn man sich zum Gottesdienst versammelt. Schon wenn mehrere Christen zusammenkommen und miteinander beten, werden sie bespitzelt und bewacht. Nächsten Sonntag dazu mehr. Aber es ist eben auch an uns die Frage, leben wir echt als Jünger oder leben wir so ganz privat unseren Glauben an Gott? Und keiner in unserer normalen Umgebung, in unserer Nachbarschaft oder an unserem Arbeitsplatz oder in der Schule bekommt davon mit. Jünger sein kostet mehr. Und Jünger sein ist etwas anderes, als einfach nur an Gott zu glauben. Jesus sagt: Überlegt es euch gut, auf was ihr euch einlasst. Ihr schließt euch einem an, der keinen Platz in dieser Welt hat und eigentlich auch nicht gewollt wird. Er wird gewollt in dem Guten, was er tut, aber wenn er radikaler ist, gehen alle weg. So zum Beispiel auch Johannes 6 nach der Brotrede. Das Brot essen sie alle, aber als er eine radikale Rede hält, laufen sie weg. Nur die 12 bleiben übrig. Und das ist die Frage an uns. Lasst uns einen Moment innehalten, beten und uns fragen, folge ich Jesus auch noch zu blauäugig, dass mir überhaupt nicht bewusst ist, dass Nachfolge Nachteile bringen kann? Glaube ich nur privat an Gott oder folge ich Jesus gar nicht nach? Bin ich wirklich eine Jüngerin, ein Jünger von Jesus in meiner Alltagsumgebung? Was würde das für mich heißen? Lasst uns eine Weile darüber beten, nachdenken und danach mache ich weiter. Den zweiten spricht Jesus an und sagt, folge mir nach. Er scheint bereit zu sein, nur möchte er noch seiner heiligen Pflicht Genüge tun. Er möchte zuerst nach Hause gehen und seinen Vater begraben. Ein sehr verständlicher Wunsch. Die Pflicht der Pietät, des Gebot der Menschlichkeit gebietet es, dem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Wie schroff und unverschämt Jesu Wort, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkünde das Reich Gottes. Ich empfinde es geradezu taktlos, dieses Wort. Aber wahrscheinlich möchte er mit dieser provozierenden Schärfe etwas zum Ausdruck bringen, was er sagen möchte. Denn man darf dieses Wort nicht umgekehrt zum Gesetz machen, man darf nicht sagen, ein Christ darf seinen Vater, seine Eltern nicht beerdigen, natürlich nicht. Und das ist wahrscheinlich auch nicht gemeint. Aber er stößt ihn hier vor den Kopf, um etwas zu sagen, was sonst vielleicht nicht deutlich wird. Er möchte ihm etwas Tieferes sagen. Geht nicht auf in dem, was nach heiliger Vorschrift mehr oder weniger von allen gedankenlos gemacht wird, sondern geht einen Weg höheren Gehorsams. Speziell auf dieses Beispiel bezogen, begib dich nicht mit dem Totenkult deiner Zeit ab. Mach das Zeremoniell der Hoffnungslosigkeit nicht mit, das vor der Unabänderlichkeit des Todes kapituliert. Lass der Macht der Zerstörung und Verwesung nicht das letzte Wort. Du bist für anderes da, nämlich für mein Reich, für meine Zukunft und für das Leben mit mir. Es wird an zwei Stellen deutlich im Neuen Testament, dass Jesus doch ein Problem hat mit den Bestattungsbräuchen der damaligen Zeit, dass er wirklich eine Abneigung hatte gegen das Geheul und den Lärm der Klageweiber und Flötenspieler. Und er hat sie zum Schweigen gebracht, Matthäus 9, 23 einmal. Und einmal heißt es, er ergrimmte im Geist, als Maria um Lazarus trauerte, Johannes 11. Und er wollte sie da rausholen und er hat ja dann auch in diesen Situationen jemanden wieder zum Leben zurückgeholt. Vielleicht ist das Wort Jesu gerade deshalb so schroff, weil er nicht will, dass wir uns an unsere Toten hängen und uns dadurch den Weg in unsere Zukunft verschließen, die doch Leben heißt. Auf der einen Seite ist es ja, wir brauchen Trauer und Trauerzeiten und es ist wichtig für unsere Seele und es ist wichtig, dies auch zu tun und wir dürfen uns Trauer nicht abschneiden lassen. Aber irgendwann müssen wir uns wieder dem Leben zuwenden und die Trauer hinter uns lassen und nach vorne gehen und uns nicht beschränken lassen in unserem Leben und Lebendigkeit durch das Hängen an denen, die vor uns gehen mussten. Es gibt Menschen, die kreisen nur um ihre verstorbenen Angehörigen nicht nur ein Jahr, sondern jahrelang und sind nicht mehr in der Lage, Neues zu ergreifen vom Leben. Und da spricht Jesus dagegen. Aber er sagt auch, du geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und dieser Auftrag duldet kein zuerst, besonders keine Rückschau auf die Vergangenheit. Das wird in der nächsten Szene noch deutlicher. Wieder ein anderer kommt und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor, aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Zuvor, aber. Der Mann hatte sich offensichtlich darauf gefasst gemacht, dass Nachfolge auch bedeuten kann, dass es Familien- und Freundschaftsbande zerreißt. Auch das ist kein Gesetz, weil manchmal schickt uns Jesus ja gerade zu unserer Familie zurück, wenn wir sie vielleicht vernachlässigt haben bisher. Aber so ganz selbstverständlich ist es eben nicht, wie wir meinen, dass sich christliches Leben immer nur in normalen zivilen Ordnungen von Ehe und Familie abspielt. Es gibt eben auch die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen. Es gibt spezielle Berufungen, wo Menschen ans Ende der Welt gerufen werden und so ihrer Herkunftsfamilie Abschied sagen müssen, Ade sagen müssen, jeweils immer für viele, viele Monate oder auch Jahre, je nachdem. Ein herumreisender Paulus konnte kein Familienleben führen, deshalb war er allein. Und ich denke, es geht Paulus, Jesus nicht darum, ob Familie oder nicht. Dieses Thema ist einfach nur das Material, in dem er etwas deutlich machen will. Es kommt auf die Blickrichtung an, nach vorne und nicht nach hinten. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wenn wir zurückschauen, stolpern wir vorne und kommen nicht nach vorne. Und was wir zurücklassen müssen, sieht sehr unterschiedlich aus. Vielleicht löst sich jemand wirklich aus dem Kreis seiner vertrauten Familie und wird Missionar oder geht in ein Kloster. Auch Leute im Kloster können ihre Familie nicht jede Woche sehen. Eine meiner Freundinnen hat eine Tochter, die ist in eine Kommunität eingetreten und die lebt in Frankreich und sie besucht sie einmal im Jahr. Und es ist hart für die Mutter. Die Mutter steht voll dahinter und sagt, wow, super, die folgt Jesus und sie ist glücklich und sie ist feurig für Jesus, aber es ist ein Schmerz, ein Jahr die Tochter nicht zu sehen. Genauso, wenn jemand in der Mission ist, etwas weiter weg, dann ist eben nicht möglich. Für Harms war es nicht möglich, ihre Eltern also nur einmal im Jahr zu sehen, eben nicht jede Woche oder alle zwei Wochen oder so. Und wenn Gott ruft, dann heißt es das. Dann gehört es dazu. Oder völlig anderes Beispiel, jemand war auf Abwägen, war in einem Umfeld von Menschen, die ihm nicht gut getan haben. Und da kann es heißen, sich aus einer Clique zu lösen, weil wir es sonst nicht schaffen würden, Jesus treu zu bleiben. Wenn jemand aus der Drogenszene kommt, ist ein totaler Wechsel des sozialen Umfelds nötig. Sonst schafft er es nicht. Oder es kann sein, jemand kommt zum Glauben, er hat gewisse Pläne und Lebensziele, und er muss sie verabschieden, weil sie vielleicht hießen Karriere um jeden Preis. Das wäre auch nicht in Jesu Sinn. Oder er sagt uns, nimm Abschied von deinen Sorgen und deiner Selbstfixiertheit und deinem Selbstmitleid, deinem Kreisen um dich selbst. Verlass deine Opferrolle und komm raus. Nimm dein Leben in die Hand und diene mir. Am Anfang unseres Glaubens ist es ja oft so, dass Jesus uns einfach hilft. Und die meisten von uns sind zum Glauben gekommen, weil sie irgendwas gesucht haben. Manchen ging es wirklich schlecht, richtig schlecht. Bei mir war es, ich habe einfach keinen Sinn in meinem Leben gefunden vorher. Aber es hat mir auch etwas gefehlt. Und wenn wir es dann haben, ist es aber nicht zu Ende. Darum geht es gar nicht. Sonst geht es darum, dass wir ihm dienen, dass wir seine Herrschaft über unser Leben akzeptieren und dass wir rauskommen aus unserer Opferrolle. Manche sind so in ihrer Opferrolle drin, weil sie natürlich Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben. Viele haben sehr Schlimmes erlebt, auch unter uns. Aber auch diese Opferrolle müssen wir verlassen. Sonst kann er nichts mit uns anfangen. Eine Opferrolle bringt ja auch Vorteile. Die Mediziner sprechen von sekundärem Krankheitsgewinn. Also manchmal bringt es uns halt auch Vorteile, arm und krank zu sein, weil dann alle für uns sorgen. Und es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen, weil auf einmal sorgt keiner mehr für uns. Auf einmal ruft uns keiner mehr an, auf einmal fragt keiner mehr, wie geht's dir denn? Ja, da müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Soll man sich jetzt von dem, was man verlassen hat, noch feierlich verabschieden? Soll man sich dem Verlassenen noch mal liebevoll zuwenden und darüber meditieren, wie viel man denn jetzt aufgibt? Mit einem Beispiel gesprochen, soll man einem, der das Trinken aufgehört hat, noch empfehlen, andächtig und genüsslich ein letztes Abschiedsglas zu zelebrieren? Ich glaube, das wäre gefährlich. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Und in der Regel haben wir tatsächlich nicht das Zeug dazu, damit zu spielen, als könnte uns das, was wir verlassen haben, nichts mehr anhaben. Hier ist es nötig, einen klaren Strich zu ziehen. Wichtiger aber als das Negative, was wir verlassen, ist das Positive, das wir bekommen. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um die Nachfolge. Es geht um seine Zukunft. Wir haben viele Lieder heute vom Reich Gottes gesungen. Das Reich Gottes, auf das wir zugehen in der Zukunft. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, kein Tod. Aber auch das Reich Gottes, was mitten unter uns ist und was anfängt in uns, in unserer Mitte. Das Reich Gottes, wo wir einen Vorgeschmack erleben beim Abendmahl, wo wir einen Vorgeschmack erleben, wenn wir einander vergeben, wenn wir einander lieben. Ein Vorgeschmack, wenn jemand von Krankheit geheilt wird. Ein Vorgeschmack, wenn jemand getröstet sterben kann und erfahrenes Leid durchstehen kann. Darum geht es. Und Jesus fragte seine Jünger zum Schluss, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche, ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Und sie antworteten, nein, niemals. Und Jesus sagte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, wird dazu schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Zeit das ewige Leben. So sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und es wird euch alles hinzugegeben werden. Lasst uns hier auch noch mal eine Weile innehalten und uns fragen, was heißt dieses Verlassen für mich? Steht Jesus an erster Stelle in meinem Leben? Oder ziehe ich ihm immer wieder Aufgaben und Verpflichtungen anderer Art vor? Was muss ich eventuell verlassen, um ihm folgen zu können? Wo bin ich Kompromisse eingegangen in meiner Nachfolge? Was ist mir wichtiger als er? Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für diese Fragen, dass wir sie zulassen und dass du uns aufwächst, wo wir uns eingerichtet haben. Herr, du rufst uns, Jünger zu sein von dir, genau wie die 12 damals, und nicht nur irgendwie gläubig zu sein. Lass uns den Unterschied erkennen. Lass uns den Unterschied erkennen, was es in unserem Alltag ausmacht, was es in unserer Gemeinde ausmacht. Du hast uns als eine Gemeinde von Jüngern zusammengestellt. Und über die Jahre geht das manchmal in Vergessenheit. Da haben wir uns eingerichtet in unserem schönen Nest. Aber du rufst uns raus aus diesem Nest, um dir zu dienen, dir zu folgen, mit allem, was wir sind und haben. Lass uns erkennen, was das bedeutet. Amen.